Ihr lieben Geschwister, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen und auch willkommen heißen. Bevor wir ins Wort Gottes hineinschauen, möchte ich kurz noch einiges sagen über unsere Sommerarbeit, die hinter uns liegt, weil ich ja weiß, viele Geschwister beten für uns, stehen im Gebet also hinter uns, hinter unserer Arbeit. Und das ist für uns immer eine große Ermutigung und auch eine große Hilfe. Ja, wir haben uns gefreut, dass trotz Corona wir in Selin sein konnten. 3 Wochen waren wir dort auf der Insel Rügen und es war überraschend, dass so viele Kinder gekommen sind, viel mehr als in den anderen Jahren. Und es sind ja auch Familien, die ungläubig sind, die einfach so dort Freizeit machen, manche, die noch nichts vom Wort Gottes gehört haben, aber schön, wo man die jungen Leute wieder vor sich hatte und auch sehen durften und wie sie zugehört haben. Und da hatten wir auch einen 12-Jährigen mit dabei aus Baden-Württemberg. Die Mutter hat ihn immer bestresst gemacht, sagt, Junge, wir müssen Tagesausflüge machen. Und das haben sie ja auch gemacht. Aber da hat der Mutter gesagt, erst gehe ich in die Kinderstunde, dann kannst du mit mir Tagesausflug machen. Da war also so neugierig, der wollte wirklich das Wort Gottes hören. Das war ihm wichtig. Mutter, dann können wir über die Insel fahren. Dann können wir an den Strand gehen, ist doch schön. Na, wenn so Zug da ist, er hat nichts von sich verraten, ob er irgendeine Gemeinde anhört. Jedenfalls war mein Eindruck, er war sehr neugierig. Für Gott ist auch jeder Einzelne wichtig. Das haben wir auch gesehen. Ja, da haben wir uns gefreut, dass wir 3 Wochen dort sein konnten, dass auch das Heim diese Wochen durchführen konnten. Das war ja bis zuletzt noch alles auch fraglich. Fraglich waren ja auch die Freizeiten, die wir hatten. Wir hatten eine Freizeit in Frauenhain. Die konnten wir durchführen, da haben wir uns sehr darüber gefreut. Auch die Gemeinde war auch dann auch richtig motiviert. Und dann war ich auch eine Woche mitten in der Stadt in Plauen. Da hatten wir ja ganz andere Kinder, ne? Stadtkinder, die sind dort ganz anders. Aber Gott hat es einfach geschenkt, weil Leute dafür gebetet haben, dass wir auch eine gute Disziplin haben, dass wir Kinder haben, die auch zugehört haben. Ne? Das müssen die nicht, ne? Die müssen nicht zuhören. Ne? Wir erleben ja so manche Kinderstunden, wo es chaotisch zugeht, wo du dich dann am Ende fragst, warum hast du dich überhaupt vorbereitet? Ne? Aber der Herr schenkt es und wir merken, Gott macht es. Gott macht auch Disziplin. Wir trauen unserem Gott viel zu wenig zu und wir müssen viel, viel mehr beten. Und das ist wichtig und das ist mir wieder neu deutlich geworden. Ne? Man kann so viel lernen auch über Disziplin, wie gehe ich mit Kindern um. Ich habe auch Lehrgänge gemacht. Ne? Man kann vieles einsetzen, auch pädagogisch, gar keine Frage. Ja, wo man auch Hilfen kriegt. Ne? Man kann ja auch pädagogisch einige Fehler machen. Ne? Aber das eigentlich muss der Herr tun. Und da brauchen wir unseren Herrn. Weil es ja auch immer ein geistlicher Kampf ist. Wir merken, wir sind da auch immer ein Stück angefochten. Und es ist auch bei den Kindern ist auch immer wieder ein Kampf, wie es auch bei den Erwachsenen ist. Ja, also betet weiter für den KEB ne, oder KGB, egal wie ihr es nennen wollt. Da hat sich ja nichts geändert. Ne? Ja, betet weiter, das ist für uns eine große Ermutigung. Ihr könnt uns auch gern anrufen. Manche tun das auch und fragen uns dann auch über einzelne Dinge. Da kann ich auch noch mehr sagen, was wir so erleben. Es ist nicht alles erfreulich, was wir erleben. Ne? Gut, ihr lieben Geschwister, der Text hat der Rainer schon angekündigt. Ne? Römer 12, 1 bis 2. Wir wollen uns mal mit diesen 2 Versen beschäftigen. Römer 12, die Verse 1 und 2. Da heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in euren Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Bis dahin. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Geschwister, es gibt so wichtige Fragen. Auch eine Gemeinde hat mal ihren Pastor gefragt oder einen Pfarrer gefragt. Sagt, Mensch, können Sie nicht mal darüber reden? Wie soll man denn als Christ leben? Viele wissen das gar nicht, weil sie auch nicht darüber unterrichtet werden einmal. Und viele leben einfach ihr Christenleben, ne, was so ihren Vorstellungen entspricht. Oder was sogar der Atheisten vielleicht sagen. Ne? Die haben auch Vorstellungen, manche Atheisten wissen es ja ganz genau, wie Christen leben sollen. Das wissen sie ganz genau, das wissen sie auch nicht genau. Oder ich habe schon Leute erlebt, die sagen, Herr Schmidt, wir bemühen uns, Christ zu sein. Was heißt denn das? Bemühen. Da muss ich an die Lehrer denken, die dann in ein Zeugnis schreiben, er hat sich bemüht. Ja, Wir kommen nicht bis zur 2, wir kommen auch nicht bis zur 3. Wir hängen bei der 4 und 5 fest in unserem Leben, oder? Ist es nicht so? Wie mir auch eine Frau sagte, Herr Schmidt, wenn wir über das Thema reden, wie soll ich als Christ leben? Ich habe meine Mühe. Ich merke, der alte Mensch kommt immer wieder zum Vorschein. Und ich habe damit zu kämpfen. Ja, wie viele haben damit zu kämpfen. Und ich sagte, Christfried, ich bin auch traurig darüber, ne? Wie ich manchmal mit meinem Mann umgehe, mit meinen Kindern. Ne? Was aus mir herauskommt, das hatte ich gar nicht gedacht. Ne? Ich kämpfe damit. Ne? Wie soll ich als Christ leben? Ne? Das gehört auch in der Seelsorge mit rein. Es ist gut, wenn sich Leute da auch in der Seelsorge auch öffnen und dass wir ihnen Hilfe geben können. Und deshalb, ihr lieben Geschwister, bin ich so dankbar, dass wir das Wort Gottes haben. Wir müssen nicht rumeiern in unserem Leben, ne? Sondern wir können Hilfe von dem großen Gott bekommen. Wenn er uns eine Anleitung gibt, ne? Ein wohlgefälliges Leben zu führen, ein Christenleben zu führen, ne? Einen vernünftigen Gottesdienst, kommen wir noch drauf zu sprechen, was damit gemeint ist, ne? Dann muss er uns auch helfen. Und das macht Gott. Gott gibt nicht einfach Anleitung. Seh zu, wie du zurechtkommst, ne? Ich gebe dazu eine Anleitung, mach was draus. Nein, da wird es nur Krampf, nur Anstrengung. Vielleicht auch nur Tradition, ne? Wie die meisten auch leben. Sondern der Herr muss uns die Kraft dazu geben. Und der Herr macht es. Ne? Er liefert das auch mit dazu. Er liefert mit das Gelingen. Ne? Er liefert die Hilfe mit dazu. Ne? Und er liefert auch die Veränderung mit dazu. Aber liebe Geschwister, wir müssen aber Realisten sein. Bis zum Lebensende werden wir immer auch mit unseren alten Menschen zu kämpfen haben. Ist es nicht so? Gebt ihr mir recht? Ist es nicht so? Auch wenn wir auf dem Sterbebett liegen. Wir werden immer mit unseren alten Menschen zu tun haben. Die Sünde wird nicht verschwunden sein. Aber, ihr lieben Geschwister, wir wollen uns jetzt diesen Versen zuwenden. Und der Paulus, den hat er sehr bewegt, auch in seinen Briefen. Er hat gesehen und er gibt auch Beobachtung weiter, wie Christen leben. Wie leben denn Christen? Ich will das mit eigenen Worten mal sagen, was ich aus den Briefen gelesen habe, was er da beobachtet haben. Es gibt Christen, die machen sich gar keine Gedanken, wie man als Christ leben soll. Die leben einfach ihr Leben. Oder viele haben sich den Zeitgeist schon angepasst. Sie tun das, was alle tun. Das ist der Zeitgeist. Oder viele leben wie Heiden. Da gibt es gar keinen Kontrast mehr zur Welt. Da gibt es gar keinen Unterschied. Oder andere führen ein Doppelleben. Das hat Paulus ja aufgeregt, auch bei den Korinthern. Die gehen so um 10 in Gottesdienst, in den Tempel. Und dann laufen sie über die Straße rüber ins andere Haus und machen Götzendienst. Aber da haben heute viele kein Problem. Da haben viele kein Problem damit. Gottesdienst und Götzendienst haben wir kein Problem damit. Aber Paulus hatte Probleme damit. Das macht ihn traurig. Und deshalb hat er so viel geschrieben. Und er will uns auch helfen, auch hier in diesem Text helfen. Und dieses Helfen, das hat auch ein Wort, das heißt Ermahnung. Viele wollen das ja gar nicht hören, Ermahnung, erhobener Zeigefinger. Aber wenn man das nachschaut, was im griechischen Urtext steht, Parakale, das heißt trösten, das heißt aufmuntern, das klingt ganz positiv, das ist nicht negativ. Das einmal trösten und dann auch eine Aufforderung. Als wollte uns Paulus sagen, ich will euch doch letztendlich helfen. Seht das, aber mir ist das eine ernste Sache. Ermahnung ist eine ernste Sache. Ne? Wenn eine Mutter sagt, ich muss erstmal meinen Knaben hier ermahnen, meinen Sohnemann ermahnen, da kommt was auf den Sohnemann zu. Ne? Aber Ermahnung muss sein. Die Eltern müssen ihre Kinder ermahnen. Ne? Der Lehrer muss den Schüler ermahnen. Ermahnung ist wichtig. Und wenn wir heute auf Ermahnung verzichten, kann man es vergessen. Ich kenne auch einen Gemeinschaftsbezirk, die laden bestimmte Prediger nicht mehr ein. Auch wie Bernd Planitzer. Ich sage gleich mal den Namen. Was sagt Bernd Planitzer verkehrt? Er gibt das Wort Gottes weiter. Aber die wollen das nicht hören. Die wollen keine Ermahnung haben. Wenn wir uns von den Ermahner lösen, wenn wir sagen, wir brauchen keine Ermahner mehr, dann sieht es böse aus in unserer Gemeinde. Dann läuft alles, wie es läuft. Dann wird es gefährlich, dann findet auch keine Korrektur mehr statt. Selbst wenn man auf verkehrten Weg ist, gibt es keine Korrektur. Und es ist wichtig, dass unser Leben korrigiert wird. Und deshalb, liebe Geschwister, brauchen wir diese Hilfe aus dem Wort Gottes. Und deshalb fängt Paulus an, ich ermahne euch nun. Und da bleibe ich bei einem Wort gleich stehen, bei nun. Was hat denn das nun von der Richtigkeit hier an dieser Stelle. In der Bibel steht nichts umsonst dort, nicht umsonst. Dieses Nun ist ein Verbindungswort. Denn das 12. Kapitel, das dürfen wir nicht lesen ohne Kapitel 1 bis 11, was vorgeschaltet ist. Denn wenn wir den Römerbrief einfach mal aufteilen, ich will es einfach mal sagen, Kapitel 1 bis 11, da haben wir den Theorieteil. Und ab Kapitel 12 bis 16 den Praxisteil. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir haben eine theoretische Ebene und eine Praxisebene. Die Theorie brauchen wir, die Theorie brauchen wir. Und der Paulus fängt da an, ausführlich das zu erklären, im Römerbrief in den ersten Kapiteln, wer wir sind, wer wir Menschen sind. Mir sagte ein Ehepaar aus Schwarzenberg, die haben einen Haus- oder Bibelkreis vor Jahren gegründet. Ich besuchte sie, ich hatte dort mal einen Dienst mit übernommen. Und da habe ich sie gefragt, na mit welchen Texten in der Bibel beschäftigt ihr euch? Ich stelle manchmal solche Fragen. Und da sagte Bruder Schwitt, wir haben uns mal anderthalb Jahre intensiv mit dem Römerbrief beschäftigt. Wir haben intensiv den Römerbrief gelesen. Und da sagte der Ehemann zu seiner Frau, ne Frau, da sind wir aber schlecht weggekommen. Da tat sie nicken, ja. Da haben wir erst mal gemerkt, ich bin nicht besser als mein Mann. Die dachte auch, die Frau ist Rentnerin, sie ist besser als ihr Mann. Keiner ist besser. Oder? Denkt ihr, dass ihr besser seid? Wie schreibt Luther in seinem Hausbuch, Luthers Hausbuch ist wertvoll für mich. Da hat es mit der Käthe auch nicht einfach gehabt, umgedreht auch nicht. Deshalb hat der Luther auch einige Briefe verbrannt, dass die ja nicht jemand anders liest, was die Käthe dann über ihn geschrieben hat. Luther hat geschrieben, zwei Sünder unter einem Dach, das ist die Realität. Zwei Sünder, keiner ist besser. Und der Paulus geht noch weiter, er führt uns sogar in den Gerichtssaal. Das ist Hammer. Er führt uns noch in den Gerichtssaal. Und im Gerichtssaal, da werden Urteile gesprochen. Dann kommen wir da gut weg. Wir Menschen denken, wir sind doch gar nicht so schlecht. Weißt du? Aber der Richter ist knallhart. Weißt du warum? Der Richter weiß alles. Da braucht keine Zeugen aufzuhören. Der weiß alles. Der kennt unser ganzes Leben. Von Anfang bis Ende. Das habe ich auch mal einem Jugendlichen gesagt. Weißt du, dass Gott dein ganzes Leben kennt? Das glaube ich nicht. Doch, jede Minute deines Lebens. Da ist er darüber erschrocken. Und wir werden verurteilt. Des Todes schuldig, wir werden verurteilt. Wir sind von Gott getrennt. Aber liebe Geschwister, es wäre schlimm, wenn wir dort anhalten würden. Paulus schreibt noch mehr. Er schreibt auch, wie wir aus dem Gerichtssaal rauskommen. Und wie wir Barmherzigkeit erleben. Wisst ihr warum? Weil im Gerichtssaal der Herr Jesus mit dabei ist. Weil der Herr Jesus sagt, ich übernehme das. Markus, ich übernehme deine Sache. Stefan, ich übernehme deine Sache. Bastel, du auch. Ich übernehme deine Sache. Das weißt du, dass du übernommen worden bist. Sonst würdest du nicht hier sitzen. Stimmt's? Ich übernehme dein Leben. Weißt du? Und in der Bibel steht, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeiten Gottes. Durch die Barmherzigkeiten Gottes. Hier in meinem Vers steht Einzahl. Aber im Urtext, wenn man danach guckt, steht die Mehrzahl. Wir dürfen doch die Barmherzigkeit Gottes nicht klein machen. Das ist doch eine ganze Menge, was der Herr schenkt. Er schenkt uns Vergebung der Sünden, er schenkt uns Frieden, er schenkt uns ewiges Leben, er schenkt uns wahre Freude. Die kommt nur mit dem Herrn, nur mit dem Herrn. Und er gibt uns wahres, wirkliches Leben, er schenkt Befreiung. Man könnte so vieles aufzählen und aufschreiben. Herr, deine Barmherzigkeit ist groß. Und wenn man die Barmherzigkeit sieht, und der Paulus will sie uns vor Augen stellen, deshalb stellt er das am Anfang, er hätte es auch ganz anders machen, rhetorisch. Oder anders strukturieren können. Er hätte gleich loslegen können. Du musst machen, Bastel. Markus, du musst machen. Stefan, du musst machen. Dann wird es nur Krampf. Dann heißt es, wir müssen uns immer wieder bemühen und anstrengen. Und die Noten bleiben. 4, 5, 6. Sie bleiben. Aber die Barmherzigkeit ist was Wunderbares. Und wenn du das erlebt hast, wenn du Gnade erlebst, wenn du dir das bewusst ist, Gott, dein Leben ist gerettet. Viele haben heute alle Angst vor Corona, haben alle Angst vorm Sterben. Eigentlich müssen sie Angst haben vor dem zweiten Tod, vor der Hölle. Davor müssen sie sagen, darüber müssen reden. Die Christen haben jetzt ein plötzlich ein anderes Thema, habt ihr das gemerkt? Also mich richtet es auf, wenn ich in die Gemeinden komme. Und die empfangen dich gleich mit Corona. So, dann könnte man ruhig mal die Hand geben, wenn man die Hand kriegt bei manchen. Liebe Geschwister, das ist das Schöne, wir geben uns gegenseitig die Hand, wir sind doch Brüder, wir sind miteinander verbunden. Und heute haben wir ein Thema, das geht uns alle an. Und wir gehören auch zusammen. Und das ist auch das Wunderbare bei der Barmherzigkeit Gottes. Gott hat uns in eine Familie hineingeführt. Wir sind Familie Gottes. Und ich muss sagen, diese Familie hier ist mir wertvoll. Die Hauskreisversammlung. Ist sie euch auch wertvoll? Sie ist mir wertvoll. Mich zieht zu die Brüder und Schwestern. Es ist doch schön, wenn man so zusammenkeilt. Und deshalb, liebe Geschwister, aus der Dankbarkeit heraus wollen wir leben, aus der Dankbarkeit heraus leben. Die Frage ist, wie soll man nur leben? Und der Paulus hat einen wunderbaren Begriff gefunden. Ich habe auch erst mal drüber nachgedacht, was soll das? Ne? Gottesdienst, der vernünftige Gottesdienst, was soll das letztendlich? Ne? Und wenn ich euch fragen würde, was stellt ihr euch unter Gottesdienst vor? Die ersten Gedanken sind nämlich die, Gottesdienst, das ist die Stunde, da könnte man es auch sagen, ne, von 10 bis 10:45 ist Gottesdienst. Ist so richtig. Ne? Wir singen zusammen, wir beten zusammen, wir hören Wort Gottes. Ne? Aber Paulus meint was anderes mit vernünftigen Gottesdienst. Ne? Da meint er den Gottesdienst im Alltag. Ne? Da meint er den Gottesdienst im Alltag. Von Montag bis Sonntag. Unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Und wenn unser Leben kein Gottesdienst ist, was ist es dann? Habe ich mich sofort dann noch gefragt. Dann ist es Götzendienst. Alles ist Dienst. Wo kein Gottesdienst ist, Götzendienst. Wie viele sind nur mit anderen Dingen beschäftigt, haben keine Zeit mehr, Gottes Wort zu lesen, haben keine Zeit mehr, unter das Wort zu kommen. Und ihr Leben ist Götzendienst. Die rennen hinter dem Geld her, hinter dem Besitz her. Und es geht ja ganz schnell. Und viele sehen das ja gar nicht, auch bei Geld sehen das gar nicht als Götzendienst an. Doch. Und das ist wunderbar. Der Paulus will uns dorthin führen. Unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Auch im Alltag, nicht bloß am Sonntag. Ne? Wie ein junger Kerl von 12 Jahren mir sagte bei einer Freizeit, Herr Schmidt, ich habe nur einen Sonntagsfadi. Und ich sage, was ist denn ein Sonntagsfadi? Muss mir mal erklären. Ist da bloß Sonntag da, arbeitet er am Westen? Nee, der arbeitet nicht im Westen, der arbeitet in Deutschland. Hat er mir auch eine Antwort gegeben, mit der ich nicht klar kam. Ne? Hat er mir doch gleich einen Ort nennen sollen. Nein, er sagte, den musste man unter der Woche erleben. Da lebt dort kein Christ sein. Da wird nicht gebetet. Da lebt wie ein Heide. Also ich sage es mal mit meinen Worten. Da wird nicht gebetet, nicht die Bibel gelesen. Und am Sonntag spielt der Christ. Und damit kam er nicht klar. Und ich habe auch gesagt, du bist 12 Jahre alt. Du hast dein Leben den Herrn Jesus gegeben. Und es ist traurig, wie dein Vater lebt. Aber du bist zuerst auch für dein Leben verantwortlich. Du führst dein Leben vor Gott. Ne? Leben als Gottesdienst. Ne? Ja, nun müssen wir das ein bisschen gliedern. Ne? Ist gar nicht so einfach, aber der Paulus macht es uns einfach. Du kannst doch den ganzen Römerbrief durchgliedern. Auch das 12. Kapitel kann man gliedern. Da geht es nämlich um das Leben als Christ. Ne? Ich habe ja in einem Ort, in Albernau mache ich das, eine Themenreihe. Ja, also Römer 12, da machen wir 4 Abende darüber. Eine ganz interessante Geschichte, weil es uns um das Leben als Christ geht. Ne? Und der Paulus hat ja auch das 12. Kapitel gegliedert. Es geht um 3 Beziehungskreise. Ne? Der erste Beziehungskreis, Vers 1 und 2, da geht es um die Beziehung zu dem lebendigen Gott, um diese Hingabe zum lebendigen Gott. Ne? Und dann geht er zum zweiten Beziehungskreis, ne? Verse 3 bis 8, das ist die Beziehung zu den Gläubigen in der Gemeinde, ne? Mit den unterschiedlichen Gnadengaben. Ne? Die Beziehung zu den Gläubigen in der Gemeinde. Ne? Und liebe Geschwister, es gibt ja so manche, die sagen, ja, ins Kloster gehen ist schön. Aber Paulus sagt, nee, unser Christenleben, ne, das dürfen wir nicht bloß im Kloster leben, ne? Sondern es gehört dazu, auch in der Gemeinde zu leben. Und dann natürlich auch draußen zu leben. Und der Paulus setzt es ja fort im Vers 9 bis 21. Da geht es um die Beziehung zu allen Menschen, ne? Um uns herum. Ne? Wie wir als Christen leben sollen. Ne? Das sind diese Felder, ne? Diese Beziehungsfelder, wo wir Christsein leben sollen. Ne? Ja, und nun kommen wir mal zu den vernünftigen Gottesdienst. Wir wollen das mal ein Stück gliedern. Und zwar, weil wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben, deshalb, ich darf euch mal mit deshalb anfangen, ich mache auch ein Verbindungswort, Deshalb wollen wir unser Leben ganz dem Herrn hingeben. Nicht bloß ein bisschen hingeben. Das Beste für den Herrn, nicht Reste. Und der Herr Jesus und Gott ist nicht für uns, oder Gottesdienst nicht bloß ein Zusatz, am Sonntag mal. Sondern wir wollen uns ganz hingeben. Warum sollen wir uns ganz hingeben? Weil der Herr uns hingegeben hat. Der Herr verlangt von uns nur ein lebendiges Opfer. Aber Gott hat von seinem Sohn alles gefordert. Er musste sogar sterben, am Kreuz auf Golgatha. Der Herr Jesus hat sich ganz uns hingegeben. Es hat nichts anderes ausgereicht. Nur das hat der Vater anerkannt. Und warum sollten wir uns nicht ihn hingeben? Ich habe es auch mal zu den Jugendlichen gesagt. Weißt du, dass jemand für dich gestorben ist? Das hat ihn berührt. Das gibt's nicht. Doch, ich kenne ihn. Der Herr Jesus ist für dich, für dein Leben, für deine Sünde gestorben. Darüber müssen wir nachdenken. Warum tut er das? Es lässt doch nicht jemand einfach so das Leben für uns. Sich ganz hingeben. Und der Paulus sagt, nicht den Leib hingeben. Der Leib, ich will es einfach mal schreiben, mit Haut und Haar. Das ist unser ganzes Sein, eingeschlossen auch unser Denken, unseren ganzen Körper, ihm ganz hingeben. Also nicht bloß halb hingeben, ganz hingeben. Ich habe einen Phönix, mal eine Talksendung gesehen, schon viele Jahre her. Ich weiß nicht, ob von euch noch jemand Steffi Graf kennt. Gerade mit dem Ball hin und her gespielt, mit einem kleinen Ball, Tennisball. Der hat 22 Turniere gewonnen, große Turniere gewonnen. Für mich war interessant, was die Journalisten diese Frau fragten. Sagten, Steffi, wie ist das? Kannst du sagen, Dennis war dein Leben? Ja, sagt sie, Dennis war mein Leben. Diese Formulierung ist für mich interessant. Ich habe mich diesem Sport ganz hingegeben. Es gab für mich nichts anderes. Ganz hingegeben. Für mich gab es auch nichts anderes. Sie hätte sich da und dort einbringen können, auch im Verein, hat sie nett gemacht. Und dann hatte sie auch ihre Leute an der Seite. Nicht bloß die Muskelaufbau gemacht haben, diese Trainer, sondern sie hatte auch zwei Ernährungstrainer. Wenn die Trainer gesagt haben, auch die Ernährungstrainer, Steffi, das darfst du nicht essen, es tut dir leid, das geht nicht. Und zwar, war das für dich schwer? Nein, es war für mich nicht schwer. Und die Journalisten haken ja nochmal nach. Steffi, du veralberst uns jetzt hier. Du veralberst uns. Nein, sie hat es wirklich aus reinem Herzen auch gesagt. Sagte, ich habe mich exakt an die Ernährungsvorschriften gehalten. Sie wusste ganz gesund leben, gar keine Frage. Und da hat sie Hilfen gekriegt. Die hat nur für diesen Dennis gelebt. Sie hat sich diesen Dennis ganz hingegeben. Da gab es nichts anderes. Manche wollten die ja auch ein Stück vermarkten. Sie brauchen doch irgendwas, so eine Person, die solche Gewinne macht. So eine Koryphäe brauchen wir doch, auf bestimmten Bühnen brauchen wir doch solche Leute. Hat sie alles abgesagt. Sag, ich lebe nur für diesen Tennis, sie gibt sich ganz hin. Klar hinken solche Beispiele. Aber wenn ich solche Dinge höre, wie sich da manche Leute auch aufopfern, ob das ein Sportverein ist, ich kenne Leute, sie sind eigentlich gar nicht so bedeutungsvolle Leute, aber wenn ich sehe, da gibt es kein Meckern, auch heute schon wieder Stund, oder müssen wir jetzt schon wieder in die Bibel stünden, wie manche so lustlos über den Gottesdienst letztendlich reden. Ganze Hingabe, dass der Leib darbringt, ein lebendiges, lebendig. Und wir wollen ja lebendig bleiben. Wir werden ja auch in Paulusbriefen ermahnt, bleibt wach. Lebendiges Christentum und ein heiliges, ein von der Welt abgesondertes Leben ist das. Und die kann man nicht mit der Welt machen. Und viele Christen haben gar kein Problem, mit der Welt mitzumachen. Herr Schmidt, ich sehe da kein Problem. Ich doch. Und ein Gott wohlgefälliges Opfer. Was Gott gefällt. Und was gefällt Gott? Wenn wir einfach das tun, was Gott sagt. Ich habe das meinen Kindern deutlich gemacht. Das war mal bei einer Kinderwoche. Da habe ich am Montag zu den Kindern gesagt, hört zu, wir machen diese Woche ein Experiment. Ihr macht mal alles das, was eurer Mutter und Vater sagt. Geschirrspüler ausräumen. Die Kinder haben schon gesagt, was sie alles machen müssen. Hasen füttern, damit die Ohren nicht hängen. Zimmer aufräumen, damit die Eltern durchlaufen können. Ist so. Kinder müssen ja auch erklären, warum sie was machen sollen. Und wisst ihr was, wenn ich solche Experimente bekannt gebe, die Kinder machen das auch. Das ist verrückt. Ne? Die machen das. Die kennen auch Sarah Schmidt, du tust wir uns veralbern hier. Ne? Nein, ich sage, es ist ein Experiment. Am Freitag wurde ausgewertet. Sag, und wie war's? Sagten einige Kinder, ja, unsere Eltern, unsere Mutter hat sich schon gewundert, ne? Dass man plötzlich Geschirrspüler aufhört, dass der Müll weg war, weißt du? Weil die Mutter dann von der Arbeit kam. Und dass das Bad geputzt war, weißt du? Zimmer aufgeräumt, sagt, Junge, was ist mit dir los? Und ein Junge hat es dann erfahren, Mutter, weil es der Herr Schmidt gesagt hat. Das. Und da sagte die Mutter, könntest du das auch nächste Woche so weitermachen? Und dann habe ich die Kinder gefragt, und wie war's? Wie haben sich eure Eltern aufgeregt in der Woche? Und da sagte mir auch ein Kind, meine Mutter, die hat keine Nerven gelassen. Ich weiß gar nicht, ob der weiß, was Nerven sind. Meine Mutter und Vater waren ganz entspannt, die haben sich gefreut. Ja. Ja. Gott wohlgefällig. Und Kinder müssen das an solchen Beispielen erklären. Ne? Auch in der kleinen Welt, in der kleinen Zelle der Ehe und Familie. Ne? Die Eltern freuen sich darüber, wenn die Kinder das tun, was die Eltern sich wünschen. Ne? Und die erklären, das ist ja nicht umsonst, sind ja keine unnötigen Sachen. Zimmer aufräumen ist nicht eine unnötige Sache. Geschirrspüler ausräumen ist auch keine unnötige Sache, oder? Ne, muss ich mit euch nicht diskutieren. Ja. Das Beste geben, ne? Gott wohlgefällig sein. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und das hat ja auch mit Vernunft zu tun, wenn man das macht. Ne? Ne, wie Gregor Gysi sagte, auch mal eben als linken Chef bei einer Deutschsendung, und er sagt, wir brauchen christliche Werte. Was, ne? Die christlichen Werte müssen auch gelebt werden. Das braucht unsere Gesellschaft. Ne? Alles okay, Christ, ne? Das sagt sein Verstand. Versteht? Seine Vernunft sagt das, weil das gut ist. Versteht? Um das mal ein bisschen zu erklären. Ja, mein zweiter Punkt, deshalb sei euer Leben ein vernünftiges Gottesdienst in der Nichtanpassung an den Zeitgeist. Und ihr lieben Geschwister, wir sind alle gefährdet. Wir sind alle gefährdet, uns der Welt anzupassen. Und ich merke das auch in unseren Gemeinden. Weißt du? Merke ich das. Und da frage ich mich manchmal, Mensch, woher haben die diesen Zeitgeist? Ne? Warum sind sie so sehr bestimmt, auch von diesem Denken her? Die denken gar nicht mehr anders. Ne? Warum? Weil die von früh bis abend Fernsehen gucken. Und das alles in sich hineinziehen. Und das wirkt auch auf sie. Ne? Das wird plötzlich ihr Denkschema. Das wird plötzlich auch zu ihrer Grundlage. Ich habe schon zu manchen gesagt, kannst du nicht mal vernünftig denken, auch mit der Corona-Zeit und alles. Ja, Schmidt, das ist so und so. Der Kikuli und da gibt es ja so viele, ne, Virologen und so weiter, die haben das und das gesagt. Sagst, denkst du auch mal? Ne? Aber es geht ja nicht bloß um dieses Thema, sondern auch um andere Themen. Ne? Viele denken gar nicht mehr, aber wenn ich sehe, wie viel, die Kinder verraten das ja und die Enkel, wie viel die Eltern und Großeltern Fernsehen gucken, ne? Die Kinder erzählen das. Ja, Schmidt, meine Oma, die saß den ganzen Tag, ich war bei der Oma Besuch, den ganzen Tag saß sie vor der Kiste. Hm? Das heißt auch Kiste, ne? Heißt ja nicht mehr. DV, weißt du? Da braucht man sich nicht zu wundern. Wer auch nicht mal in seiner Bibel liest, ne, der wird von Zeitgeist bestimmt. Und wie viele schwimmen auf den Zeitgeist, übernehmen dieses Denken, ne, und merken gar nicht, wie sie gleichgeschaltet werden. Ja, Herr Schmidt, wir sind keine Marionetten, wir sind schon längst Marionetten. Das merken die bloß gar nicht. Ne? Und unsere Politiker machen das dann, ne? Kennt ihr ja Marionetten. Das merken die gar nicht. Ne? Liebe Geschwister, wir wollen uns doch nicht von Zeitgeist bestimmt lassen. Wisst ihr, wo uns der Zeitgeist hinführt? Zum Götzendienst. Götzendienst. Nicht zum Gottesdienst. Zum Götzendienst. Wir waren eingeladen, Dinge zu machen, die Gott gar nicht will. Götzendienst betreiben wir. Und deshalb warnt der Paulus auch. Und deshalb müssen wir uns auch fragen, wo grenze ich mich ab von der Welt? Wo passe ich mich an? Wo grenze ich mich ab? Wir können keine Gemeinschaft mit der Welt haben. Das geht nicht. Und das ist ein ernstes Wort. Sondern das Schöne ist, der Paulus stellt sofort die Alternative dar. Der könnte auch sagen, passt euch nicht der Weltzeit an, Punkt. Nein, der Paulus will uns alles erklären. Der will uns sagen, Leute, für euch gibt es nur die eine Alternative. Lasst euch verwandeln und erneuern in euren Wesen. Und das ist mein dritter Punkt. Deshalb sei euer Leben ein vernünftiger Gottesdienst in der Verwandlung eures Wesens und Erneuerung eures Denkens. Und wir kriegen mal ein anderes Denken. Wie wird unser Wesen erneuert? Nur durchs Bibellesen. Ich habe Leute kennengelernt, die lesen viel in der Bibel. Und man merkt schon über die Jahre, wie ihr Denken davon bestimmt wird. Ist doch klar, wenn du Bibel liest, wirst du davon geprägt. Du übernimmst dann die Gedanken Gottes und das gibst du auch weiter. Und das wird so fest in deinem Leben, dass es zu deinem Maßstab wird. Und das verändert dich auch. Wie mein junger Mann sagte, Schmidt, das Wort Gottes hat mich verändert. Hat mich nachdenken lassen. Gott hat mich verändert. Und er sagte mir auch, ich hatte auch die Angewohnheit wie die anderen, wenn der Chef da ist, in der Tischlerwerkstatt ist das, da arbeiten wir. Und wenn der Chef nicht da ist, wird erstmal eine Rauchpause gemacht, wird erstmal eine 15 gemacht, da machen wir eben nichts. Und seitdem er Christ geworden ist, der Herr hat ihn verändert. Und da sagt er, das kann ich nicht mehr mitmachen. Gott hat ihm das klar gemacht, auch durch das Wort Gottes, dass er ehrlich sein muss. Denn Gottesdienst ist das auch, wie ich arbeite. Oder wenn du den Rasen mähst für deine Oma oder dein Opa, ist das auch Gottesdienst. Alles ist in unserem Leben Gottesdienst. Wenn man diese Auffassung hat, wie schön wäre das in unserer Gesellschaft, wenn die Leute das begreifen würden, das ist eigentlich Gottesdienst. Ich mache das in erster Linie, Gottesdienst heißt das, ich mache es in erster Linie für den Herrn. Ich habe es manchmal nicht einfach im Dienst, auch in der KIB, nicht einfach. Aber wo mir dann immer wieder Leute auch sagen, Christ, wie denkt darüber noch? Das ist für mich eine Hilfe, das ist nicht bloß ein einfacher Satz, weil ich über diesen Satz nachgedacht habe. Du machst das für den Herrn. Du machst das nicht für den Herrn Schulz oder für die Experten, du machst das für den Herrn. Das gibt mir dann eine ganz andere Einordnung in meinem Leben. Wenn ich das für andere mache, dann muss ich immer sehen, dass ich ankomme. Wie mein Pfarrer sagt, Herr Schmidt, wir haben eine Woche geplant, Herr Schmidt, wir müssen ankommen. Ich sage, ich komme nicht hierher, um anzukommen. Da musst du mir eine Bühne machen hier. Da musst du mir eine Bühne haben und ein paar Requisiten hier geben, dass ich ankomme. Ich will nicht ankommen. Und Wort Gottes muss auch nicht ankommen. Sondern Wort Gottes ist dazu da, weil es einen Nutzen hat, weil es uns helfen will, richtig zu leben, weil es uns helfen will, als Christ zu leben. Erneuerung unseres Denkens, und das brauchen wir, das brauchen wir. Dass wir dann auch prüfen können. Wir können gar nicht prüfen. Deshalb haben viele auch kein Problem, wenn sie in den Gottesdienst gehen. Heute wird ja nicht mal geprüft, was gesagt wird. Und der Paulus hat es das mehrfach gesagt. Wir sollen das Wort prüfen und ich finde es gut. Ich kriege manchmal Predigen und da steht dann drunter, Herr Schmidt, bitte prüfen Sie das, was ich hier gepredigt habe oder was ich ausgearbeitet habe. Das finde ich doch gut. Da ist ein Bruder, der lässt das zu, dass andere auch mal einen Blick drauf werfen. Und das ist brüderlich, das ist demütig. Das ist demütig, das ist brüderlich. Wenn jemand einen Blick mit drauf werfen kann, das soll uns helfen, denn wir können unser Denken auch verkehrt legen. Denn wir sind alle gefährdet. Ich sage es immer wieder, die Welt hat so einen großen Einfluss auf uns. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Die Verführung ist so groß, auch im Denken so groß, dass wir uns da auch immer wieder helfen lassen. Und für mich ist das Beste, lest, und ihr lieben Geschwister, ich möchte euch dazu ermutigen, lest so viel ihr könnt im Wort Gottes. Beschäftigt euch damit. Mit dem Fernsehen habt ihr nicht verpasst. Nicht mal beim Fußball habt ihr verpasst. Ich bin auch plus 1-1. Gut, lassen wir das Thema. Das ist überhaupt kein Thema. Ich fasse zusammen. Liebe Geschwister, wir haben heute Vormittag darüber gesprochen. Wie soll ich als Christ leben? Das ist eine ernste Sache. Ich habe euch die Beobachtung mitgeteilt, die Paulus auch aufgefallen sind, wo manche Doppelleben führt oder wie Heiden leben. Und manche haben auch Probleme, was mit Sünde und Schuld angeht. Wir merken, wir brauchen da Ermahnung. Und schön, dass der Paulus uns da führt. Er führt uns nicht gleich zu den Anweisungen, sondern führt uns erstmal zur großen Barmherzigkeit Gottes. Dass uns das wieder groß wird, dass wir darauf schauen. Und da kann man einfach nur danken, Herr, was du für uns getan hast. Und da wollen wir nicht bloß danken, nicht bloß reden, sondern das auch in unserem Leben einfliegen lassen. Aus Dankbarkeit, Herr. Will ich keinen Götzendienst tun, sondern will ich Gottesdienst tun, den vernünftigen Gottesdienst. Da segne an uns sein Wort. Amen. Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, hab ganz herzlich Dank für dieses dein Wort, Herr, für die Hilfe, die du uns auch gibst, Herr. Du gibst uns Anleitung, Herr, wie wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen können, einen vernünftigen Gottesdienst, Herr. Und es ist schön, dass du uns das auch alles zeigst und dass wir zuerst auf dich schauen dürfen, Herr, auf das, was du für uns getan hast, Herr. Und Herr Jesus Christus, wir können dir nicht genug danken, Herr, für das, was du uns am Kreuz am Golgatha getan hast, Herr. Du hast unser Leben gerettet, unsere Schuld weggenommen, uns neues Leben geschenkt, ja, ewiges Leben dadurch geschenkt, Herr. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und deshalb wollen wir aus Dankbarkeit dir dienen. Gottesdienst, das soll unser Leben sein. Und hilf uns da immer wieder dazu. Veränder du uns, erneuere unseren Sinn, Herr. Und schenk, dass wir uns auch immer wieder Zeit nehmen, um in dein Wort hineinzuschauen, Herr. Du willst uns verändern. Du willst uns prägen. Ja, Herr, wir wollen uns von dir prägen lassen, Herr. Hilf uns dazu. Amen.